Einen wunderschönen zusammen und willkommen zur 103. Folge Fußballkaffee mit mir, dem Hoffi. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Eigentlich sollte ich heute wirklich richtig gute Laune haben, denn es ist wunderschönes Wetter, wir haben Feiertag und die Bayern haben ein super Spiel gemacht gestern. Doch leider ist genau das eingetreten, was ich im Vorfeld jetzt ein paar Mal gesagt habe und natürlich auch viele andere. Also ich bin jetzt hier, will mich jetzt hier nicht rausnehmen, als ob ich das alleine gewusst hätte. Das haben so ziemlich jeder gewusst. Bayern München hat ein gutes Spiel gemacht und am Ende ist es einfach so dermaßen enttäuschend und ich weiß gar nicht, wie ich das so zusammenfassen soll. Man hat einfach seine Torchancen nicht konsequent genutzt gestern und hat hinten zu viele Fehler gemacht und Real hat im Grunde nichts in diesem Spiel zustande gebracht, gar nichts. Man hatte eine einzige richtige Torchance durch Toni Kroos direkt nach der Halbzeit und alles andere, also es waren ja nur noch zwei Dinge, basiert einfach auf unfassbaren Aussetzern von Min-Jae Kim. Also auf diesem Niveau darf sowas einfach nicht passieren. Aber der Reihe nach. Die Bayern kamen super gut ins Spiel rein, hatten sofort nach einer Minute eine richtig, richtig dicke Torchance durch Leroy Sané. Wie leider so oft in dieser Saison und generell, ich weiß gar nicht, wie viele dicke Torchancen der Junge liegen lassen hat in dieser Saison. Es ist einfach unnormal. Aber auch in den folgenden 10, 15 Minuten hatte Bayern richtig viel vom Spiel, kam aber natürlich nicht mehr zu so dicken Torchancen wie die in der ersten Minute von Sané. Trotzdem sah das wirklich gut aus. Aber mit fortschreitender Spieldauer beschlich einem schon das Gefühl, jetzt gleich irgendwann macht Real Madrid wahrscheinlich wieder so ein Tor aus dem Nichts. Und genauso ist es gekommen. In der 24. Minute machte ausgerechnet Vini Junior, der musste vorher natürlich mal wieder eine gelbe Karte wegen einer unfassbaren Schwalbe kriegen. Aber gut, über den Schiri spreche ich gleich nochmal kurz. Vorausgegangen war ein Superpass von Toni Kroos, aber dieser Pass wäre niemals zustande gekommen, wenn Min-Jae Kim sich nicht wie ein Schuljunge hätte austricksen lassen. Also Vini Junior macht eine Auftaktbewegung, ja, wie man das in der Kreisklasse lernt, das ist natürlich alles wunderbar und das ist ja auch richtig und das ist ja auch gut, aber er macht es so deutlich, dass du das 5 Jahre vorher schon siehst, das, was er vorhat. Und vor allem, man wird ja auf solche Spiele vorbereitet auf diesem Niveau und dann weiß man doch, dass Vini Junior genau das immer und immer und immer wieder macht und Min-Jae Kim fällt einfach so billig drauf rein. Eine exakt gleiche Szene hatte er in der zweiten Halbzeit auch nochmal, da fällt er auch drauf rein, da ist aber nichts bei rumgekommen dann für Real, logischerweise. Aber also da kann ich nur mit dem Kopf schütteln und das geht nicht in meinem Kopf, weil das sind so Dinge, die halt Min-Jae Kim immer und immer wieder passieren. Und das hat dann eigentlich auch nichts mehr mit, ich muss mich hier in Deutschland akklimatisieren und so weiter zu tun. Aber zu Min-Jae sage ich nachher nochmal gesondert ein paar Worte. Danach hatte ich einfach das Gefühl, boah, Bayern wurde komplett der Stecker gezogen. Real hat sich's hinten schön gemütlich gemacht, die mussten auch nicht viel machen. Real hat ohne den Ball zu haben das Spiel einfach komplett dann in der ersten Halbzeit dominiert, weil Bayern einfach auch nichts mehr offensiv zustande bekommen hat. Sondern ging es in die Pause, man kam raus und Real legte deutlich besser los erstmal, hatte dann auch eine gute Torchance durch Toni Kroos, die Manuel Neuer da gehalten hatte. Manuel Neuer übrigens bei dem 1-0, also ich mache ihm da gar keinen Vorwurf, weil der Pass von Toni Kroos halt perfekt auf den Punkt gespielt war. Aber ich habe das Gefühl, vor 10 Jahren wäre Manuel Neuer so energisch rausgekommen und hätte den gehabt. Also hätte den irgendwie abgefangen. Aber gut, aber wie gesagt, kein Vorwurf an Neuer an der Stelle. Und dann war Weihnachten und Ostern innerhalb von 5 Minuten. Erst war es Leroy Sané, der mit einer absoluten Energieleistung und einer Weltklasse-Einzelaktion das 1-1 erzwungen hat. Einfach ein grandios tolles Tor. Warum nicht öfters? Ja, sein erstes Tor seit Oktober 2023 gegen Darmstadt. Das muss man sich mal vor Augen führen. Vor knapp 7 Monaten. Und nur 4 Minuten oder 5 Minuten später bekam der FC Bayern dann einen Elfmeter. Also Real bekam einen Pfiff gegen sich. Ja, also Sané macht ein Tor und Real kriegt dann 11er gegen sich. Wahnsinn. Also da habe ich gedacht, jetzt geht alles, jetzt schießen wir die ab. Also wenn diese beiden Sachen innerhalb von 5 Minuten passieren, dann kann es nur gut laufen. Und ja, Bayern hatte danach nochmal 2 richtig, richtig dicke Torchancen. Harry Kane konnte das 3-1 machen, hat da ein bisschen Pech, dass der Ball noch abgefälscht war. Und Eric Dyer nach einer Ecke, boah, so frei, da war er wahrscheinlich selbst überrascht, wie frei er da vom Tor da auftauchen konnte. Aber diese dicken Torchancen hat man dann wiederum nicht genutzt. Und so war es dann am Ende, 10 Minuten vor Schluss ungefähr, wieder Real Madrid, die ihrerseits wieder von einem kapitalen Bock von Min-Jae Kim profitierten und einen Elfmeter bekamen. Es hatte sich so ein bisschen angedeutet, dass Real vielleicht sogar noch zum Ausgleich kommt, denn nach der Reingabe von Modric war Real ein bisschen besser im Spiel, hatte auch sogar noch, habe ich vorhin ganz vergessen, eine ganz gute Torschance von Vini Junior, die Manuel Neuer dann pariert hat, aber dann zum Elfmeter, Vini Junior passt auf Rodrigo in die Mitte, in den Strafraum, Min-jae Kim macht ihm einfach die Innenbahn offen und ist dann einen Schritt zu spät und muss ihn dann festhalten. Muss er nicht, weil eigentlich kommt Eric Dier zur Hilfe, zur Help-Defense, wie man beim Basketball sagen würde, herangeeilt und hätte den Ball wahrscheinlich sogar blocken können. Aber war ein klarer Elfmeter und dann war es wieder Vini Junior, der den Elfmeter auch sicher verwandelt hat. Und so ging es dann mit 2-2 in die Schlussphase. Ganz am Ende hatte Harry Kane nochmal ein Ding. Ich habe die Szene gar nicht nochmal gesehen in der Zeitlupe. Ich glaube, er kann sich da auch ganz gut einfädeln und eigentlich auch einen Elfmeter irgendwie rausholen. Aber hat er nicht gemacht. Thomas Tuchel hat hinterher gesagt, einfach nicht clever genug. Und so kann man eigentlich auch ein Fazit dann unter dem Spiel ziehen. Bayern war nicht clever genug. Und Real hat auf ihre Art und Weise wie immer dieses Spiel ja, gemanagt, dominiert, wie man es nennen will. Am Ende muss man einfach sagen, für Bayern ist es zu wenig. Hättest du es mir vorher gesagt, 2-2, dann hätte ich gesagt, komm, nehm mal. Aber nach dem Spielverlauf bin ich einfach nur herbe enttäuscht, weil es einfach unnötig war. Man hätte das Ding hier 3-1, 4-1 gewinnen können und dann wäre die Ausgangslage natürlich eine ganz andere nächste Woche Mittwoch gewesen. So ist es weiterhin ja ein enges Spiel, es ist immer noch möglich. Also Real macht keine Angst eigentlich, du musst halt nur zusehen, dass du weniger Fehler machst. Und natürlich gleichzeitig auch deine Chancen dann mal nutzen, ja, also das ist halt, man lässt zu viel liegen. Das ist aber jetzt auch schon nicht nur diese Saison so, das ist schon die letzten Jahre ein Problem. Aber gut, ich freue mich auf jeden Fall aufs Rückspiel, wird eine geile Nummer und man hat schon gesehen, warum dieses Spiel ein europäischer Klassiker ist. Egal wie schlecht Bayern in dieser Saison performt hat, in diesem Spiel waren sie bockstark, sie waren top eingestellt von Thomas Tuchel, das muss man dann auch mal Thomas Tuchel mal zugutehalten. Und Real hat halt Real-Dinge gemacht und dann war es, glaube ich, für neutrale Zuschauer ein absolut unterhaltsamer Fußballabend. Und bevor ich jetzt gleich nochmal auf ein paar einzelne Spiele eingehen werde, ein kurzes Wort zum Schiedsrichter Turpin. Ich finde, generell hat er einen sehr guten Job gemacht, weil man muss leider den Schiedsrichter bei Realspielen immer mal irgendwie mit ins Boot nehmen. Aber es gab halt 3-4 Szenen, wo er dann halt auch mal wieder beide Augen für Real komplett zugedrückt hat, in der Auslegung dann irgendwie ein bisschen merkwürdig. Also Vini Junior muss eine gelbe bekommen, also für die Schwalbe, die er sogar gepfiffen hat. Deswegen verstehe ich nicht, warum er da keine gelbe gegeben hat. Nacho war es für das Foul am Musiala kurz vor der Halbzeit, muss gelb bekommen. Kamavinga nach der Einwechslung muss direkt gelb bekommen. Also das sind wieder drei Dinge, gefällt mir einfach nicht, ja, warum man da bei so klaren Dingern keine gelbe gibt. Aber gut, am Schiri hat es auf gar keinen Fall gelegen. Er hat, wie gesagt, beide Elfmeter ohne VAR sofort richtig entschieden und keine spielentscheidenden Fehlentscheidungen drin gehabt. Alles in Ordnung. Grundsätzlich total unaufgeregt. Man hat ihn kaum wahrgenommen. Super Leistung, alles in allem. So wünsche ich mir das auch fürs Rückspiel. Aber ich kenne die Geschichte leider zu gut. Und da dann auch wieder mein größtes Feindbild im Profifußball wieder mitspielen wird, nämlich Dani Carvajal, befürchte ich schon wieder Schlimmes, aber gut, das ist ja Zukunftsmusik und wollen ja hier nicht den Teufel an die Wand malen. Noch ein paar Worte zu einzelnen Spielern bei Bayern München. Einmal erstmal zu Eric Dier. Ich finde es einfach faszinierend, wie gut dieser Junge bei Bayern performt. Ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich habe es auch ein paar Mal gesagt, ich hätte nicht geglaubt, dass der, wenn überhaupt, 5 Spiele macht bei Bayern. Ja, also ich dachte, das wäre ein typischer Kaderbreitenspieler und dann kriegt er hier und da vielleicht mal einen Einsatz, wenn mal einer eine Pause braucht und dann war's das. Und dann kannst du froh sein, wenn er sich keine 2 Böcke geschossen hat, so ungefähr. Aber er ist eine absolute Konstante in der Bayern-Abwehr. Auch gestern wieder, ich kann mich an keine Szene erinnern, wo er irgendwie schlecht ausgesehen hat. Also grundsätzlich völlig unaufgeregt, klasse Spiel wieder gemacht, bockstark. Sein gestriger Partner dagegen, wie so oft in der Saison, mit unerklärlichen Aussetzern im Spiel. Ich weiß nicht, ich verstehe nicht, wie der Verteidiger des Jahres in Italien werden konnte, weil in Italien musst du ja verteidigen können. Und er macht halt immer wieder die gleichen Fehler. Und ich denke mir jedes Mal, das sind Fehler, die haben ja nichts damit zu tun, dass er sich erstmal hier akklimatisieren muss oder sonst irgendwas oder einleben muss, sondern das sind Fehler, die man eigentlich nur macht, wenn man fehlende Klasse einfach hat. Ja, das sind dumme Fehler, fällt auf Bauerntricks rein, grobe Stellungsfehler. Ich verstehe es nicht. Trotzdem, ich gebe ihm noch ein Jahr, weil man muss auch irgendwo sehen, der Junge hat es nicht einfach gehabt und er tut mir auch ein bisschen leid. Ja? Er hat keine vernünftige Vorbereitung gemacht, weil er erstmal beim Militärdienst in Südkorea war. So, dann neues Land, neue Kultur, neue Mannschaft, neue Sprache und so weiter und so fort. Und dann ist er in der Winterpause wieder weg, weil er beim Asiencup ist. Dann war er noch verletzt. Also ich gebe ihm jetzt auf jeden Fall nochmal ein Jahr, aber er muss von Anfang an nächste Saison zeigen, dass das besser wird, weil ansonsten kannst du den im Grunde wirklich, leider Gottes, den Stempel Fehleinkauf geben. Und es kann nicht sein, dass die beiden teuersten Verteidiger, ach nee, stimmt gar nicht, die Licht waren noch ein bisschen teurer, aber Upamecano und Minjae Kim immer dafür verantwortlich sind, dass man wichtige und große Spiele verliert. Ja, weil das, wie gesagt, jeder macht mal Fehler, da schießt dir keiner den Kopf für ab, aber es darf dir auf diesem Niveau, in dieser Häufigkeit einfach nicht passieren und du bringst dich halt auch regelmäßig um deinen Lohn. Daher hoffe ich jetzt auch einfach, dass De Ligt im Rückspiel wieder fit ist, denn es ist so wichtig, dass man jetzt im Bernabeu dann auch vernünftig hinten steht, darf sich dann echt nichts erlauben, sonst geht's halt schief. Wer mich gestern auf jeden Fall auch wieder nicht überrascht, aber beeindruckt hat, war Masraoui auf der linken Seite. Der hat schon gegen Arsenal eine Bombenpartie gemacht. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte ihn in der Halbzeit trotzdem runtergenommen, obwohl er ein sehr gutes Spiel gemacht hat, weil mir das einfach dann nach dem Tor von Real nach vorne viel zu wenig war. Da hätte ich dann wahrscheinlich auf Davis gesetzt. Gut, dass ich nicht Trainer bin in dem Fall. Aber Masraoui zeigt jetzt wiederholt in einem großen Spiel, dass er absolut die Klasse hat. Und vielleicht hat sich da diese Personalie auf der linken Seite, weil Davis will ja weg und was auch immer, soll ja von mir aus auch gehen, weil wir haben ja schon ein paar Mal drüber gesprochen, keine Entwicklung und so weiter, dann hast du ja schon einen Linksverteidiger. Und Kimmich auf der rechten Seite hat es auch wieder bockstark gemacht. Beim zweiten? Ja, da war er ein bisschen weit weg bei der Einleitung zu dem Elfmeter, aber gut, grundsätzlich hat er ein gutes Spiel gemacht. Und dann hast du mit Dyer, ja, und De Ligt einfach eine Bombenvierer-Abwehrkette. Da brauchen wir auch keiner was anderes erzählen. Und dann kommen wir mal kurz noch zu dem Mann, der für mich gestern der Spieler des Spiels war. Auch einer, auf dem ich, ja, normalerweise, das heißt nicht gut zu sprechen bin. Ich mache ihm nie einen Vorwurf. Aber ich finde, habe immer gesagt, der ist nicht gut genug für Bayern. Aber gestern war er für mich der alles überragende Mann und das ist Konrad Leimer. Was der weggesaugt hat gestern da, was der geackert hat, der hat, also das war absolutes Top-Spiel von Conny Leimer. Sein Partner hatte wieder Probleme, weil Bayern gestern mehr den Ball hatte als wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob es geplant war oder nicht, auf jeden Fall hatte Bayern deutlich mehr Ballbesitz und da merkst du einfach, das ist nicht Goretzkas Spiel. Und im Rückspiel kann das ganz anders aussehen, weil dann wird wahrscheinlich Real ein bisschen mehr den Ball haben und da ist Goretzka dann wieder vielleicht Gold wert. Aber gestern war es nicht sein Spiel. Guerrero hat es deutlich besser gemacht in der zweiten Halbzeit, weil es einfach viel mehr Ballsicherheit dann im Mittelfeld gab und den ganzen Rest, die Drecksarbeit, die hat dann Conny Leimer verrichtet. Deswegen war das dann in der zweiten Halbzeit auch deutlich besser als in der ersten. Bin ich mal gespannt, wie Tuchel da im Rückspiel aufstellen wird. Musiala hat ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Ja, viele gute Aktionen gehabt, auch den Elfmeter rausgeholt. Was ich allerdings nicht verstehe und vielleicht kann es mir einer erklären, was der Sinn und Zweck hinter der ganzen Idee ist. Aber in der ersten Halbzeit vor allem, da haben Musiala auf der rechten Seite gespielt und Sané auf der linken Seite. Das heißt, ihr starker Fuß, starke Seite. Andersrum. Auf der Seite, wo sie gespielt haben, mit ihrem starken Fuß, dass sie flanken können. Aber ich fand, in der ersten Halbzeit war die Box so gut wie nie besetzt durch Kane. Und zum Flanken kam man dann ja so gar nicht. Deswegen verstehe ich nicht, warum die nicht spiegelverkehrt gespielt haben, um dann nach innen ziehen zu können und abzuschließen, so wie es dann Sané beim 1-1 gemacht hat. Zu Sané auch noch ein paar Worte. Ja, er hat ein tolles Tor gemacht und ja, er war wie eigentlich immer wirklich bemüht, hat viel geackert und so weiter. Und ich weiß, ja, er ist angeschlagen, er schleppt sich jetzt schon länger mit einer Verletzung rum, aber ich muss einfach zwei Dinge von dem verlangen können. Und das sind zum einen natürlich einfach das Offensichtlichste, nämlich mehr Tore. Ja, also solche Chancen, wie er sie in der ersten Minute hatte, hat er ja zuhauf. Und er lässt sie immer und immer und immer wieder liegen. Und das schadet dem Spiel, ja, weil da redet am Ende keiner drüber, weil alle sehen dann diese eine Szene, die er hatte, die ja wirklich auch Weltklasse war. Aber die anderen Szenen, die werden dann immer ganz gerne vergessen. Und das nervt mich dann in dieser Beurteilung bei Leroy Sané. Und deswegen glaube ich auch, dass er einfach kein Spieler für Bayern München ist. Er ist jetzt im vierten Jahr da. Er hat es im vierten Jahr nicht hingekriegt, konstant seine Leistung abzurufen. Deswegen, nope. Bitte nicht verlängern, aber es wird leider nicht so kommen. Der Output ist mir einfach halt deutlich zu gering und er geht halt zu wenig ins 1 gegen 1, aber das habe ich schon ein paar Mal bemängelt, das wollte ich aber gar nicht sagen. Was mir immer auffällt, was wirklich komplett immer vergessen wird, wenn er dann mal so eine Szene hat wie beim 1-1, in der ersten Halbzeit, da kriegt er 3-4 Mal den Ball zugespielt, ganz normal, flach in den Fuß und er springt ihm 3-4 Meter weg und der Ball ist weg und Real hat den Ball. Und das sind technische Fehler, die dürfen einem Sané nicht passieren, weil dafür hat er einfach eigentlich zu eine gute Technik. Aber es ist, ich glaube, das hat was mit Schlampigkeit zu tun. Er ist nicht ganz bei der Sache. Dann ist mal eine Sekunde irgendwo nicht ganz da und dann passiert sowas. Und das passiert viel zu häufig. Und ich verlange von ihm einfach, dass er da konzentrierter zur Sache geht. Ich weiß, ich meckere sehr, sehr viel und oft über Leroy Sané. Und das hat Gründe, nämlich zum einen, weil es einfach so ist in dem Fall. Ich finde, das ist also, hat auch nichts irgendwie mit Subjektivität zu tun. Also es ist rein objektiv betrachtet, die Dinge, die ich sage, die einfach nicht passen. Und es macht mich einfach so sauer bei diesem Spieler, weil der einfach so unnormal krank gute Anlagen hat und es nicht konstant auf den Platz bringt. Und wenn du nicht konstant deine Leistung bringst auf diesem Niveau bei Bayern München, dann hast du da halt nichts zu suchen. Dann bist du zwar immer noch natürlich ein super guter Spieler und hier und da hast du dann mal deine krassen Aktionen und alle staunen und denken, boah, ist der gut, aber er ist Topverdiener bei Bayern München und da erwarte ich, dass er seine Leistung in 9 von 10 Spielen bringt und nicht in 2 von 10. Das ist dann zu wenig, wie gesagt, auf diesem Niveau bei Bayern München. Und weil er halt diese Anlagen hat, denke ich mir jedes Mal, boah Junge, wenn du einfach mal dein Potenzial ausschöpfen würdest, nur annähernd, du wärst der beste Flügelspieler der Welt. Dich kann normal eigentlich keiner halten, aber es sind dann so Dinge wie diese Stoppfehler, die immer und immer wieder kommen, das Auslassen von 100%igen Torschancen und auch, dass er sich nicht oft genug traut, ins 1-gegen-1 zu gehen und dann auch abzuschließen. In der ersten Halbzeit war auch eine Szene, da geht er an 2 Leuten vorbei, denke ich mir, schieß, schieß, schieß. Aber nein, dann spielt er wieder irgendeinen Querpass und dann denke ich mir, warum denn? Du hast freie Bahn, baller doch aber auf die Bude, du hast doch eine Fackel in deinem Fuß. Mann, 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 ey, und das riecht mich dann so auf. Tut mir jetzt total leid, ich habe jetzt auch völlig überzogen. Den Ausblick auf das Rückspiel geben wir dann morgen oder nächste Woche oder wann auch immer. Wir müssen natürlich jetzt auch noch über den BVB sprechen. Zum einen bleibe ich erstmal dabei, der BVB kann ins Finale einziehen, egal wie schlecht diese Saison gelaufen ist für den BVB national. International haben sie zumindest ihre Leistung gebracht, auch wenn sie gar nicht so viele Spiele gewonnen haben, sind knapp die Hälfte, glaube ich. Aber es spielt keine Rolle, sie haben in keinem Spiel wirklich richtig schlecht gespielt. Das erste Spiel gegen Paris in der Vorrunde, das war halt kompletter Angsthasenfußball, das hat man aber schon bei der Aufstellung gesehen. Wenn Dortmund sich aber was zutraut heute Abend gegen Paris, bin ich mir sicher, sind die zu knacken. Zu Hause ist Dortmund sowieso erstmal schon mal eine Macht. Ja, damit fängt es ja schon mal an. Und Paris wird, glaube ich, völlig überschätzt. Also ich frage mich wirklich, wo dieser unfassbar überbordende Respekt vor Paris herkommt. Da jetzt nicht mehr, ja, die haben ja die Saison und so nicht gesehen. Sorry, französische Liga. Also wer meint, dass die Bundesliga einseitig wäre, oder? Ja, nur mal kurz zum Verständnis, auch wenn das nicht immer das aussagekräftigste Argument ist, was es gibt eigentlich überhaupt nicht, aber der Marktwert von Paris Saint-Germain ist bei 1,02 Milliarden. Der zweithöchste Marktwert ist vom AS Monaco bei 347 Millionen. Also was wollt ihr mir erzählen? Also wenn die nicht da Meister werden, das ist ja noch lächerlicher, als wenn Bayern nicht Meister wird. Und ja, natürlich hat Paris eine gute Mannschaft. Und Paris hat auch in der Liga nur ein Spiel verloren, steht im Pokalfinale. Aber, also international war das ja einfach nur Glück. Man muss sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Die verlieren 4-1 gegen Newcastle United. Die verlieren gegen AC Mailand und kommen nur überhaupt in die nächste Runde, weil im Spiel davor, im 5. Gruppenspiel gegen Newcastle, Paris in der 98. Minute einen Witzelfmeter bekommt. Ansonsten wären sie weg gewesen schon. Dann gegen Real Sociedad war es jetzt auch nicht überragend, ja, man hat 2-0 und 1-2 gewonnen, alles in Ordnung, kann man so runterspielen. Und gegen Barcelona durften die auch nicht weiterkommen. Die waren im Hinspiel unterlegen und verlieren 2-3 und im Rückspiel waren die bis zur roten Karte von Araujo komplett unterlegen, die haben gar nichts zustande bekommen. Barcelona führte schon 1-0, hatte quasi also einen 2 Tore Vorsprung und durch diese dumme rote Karte von Araujo kam Paris überhaupt erst wieder in das Spiel rein. Ansonsten wären die da wahrscheinlich sogar rausgeflogen. Und deswegen, Dortmund muss sich nicht ins Hemd machen. Es gilt dasselbe wie für den FC Bayern. Ja, du musst deine Torschancen gegen Paris dann auch nutzen. Du wirst nicht 5 bis 10 Stück kriegen, du kriegst vielleicht nur 2, 3. Aber dann musst du davon auch 2 machen. Und gleiches gilt dann hinten. Hinten darfst du dir halt keine Böcke erlauben, weil Mbappé, der macht sie dann halt weg. Und ist natürlich schade, dass Mats Hummels, glaube ich, fehlt. Ja, der ist nämlich in einer richtig guten Form gewesen. Aber an Niki Süle wird Paris auch noch mit Schrecken denken aus der Hinrunde, aus der Vorrunde. Mit seiner Grätsche Gottes, die er da rausgeholt hatte. Also, ich tippe, dass Dortmund heute Abend das Heimspiel gewinnen wird. Und dann wird es im Rückspiel ein heißer Tanz. Ja, also, ich glaube nicht, dass Dortmund hier 3-0 oder so gewinnt. Ich tippe auch hier 2-1 für den BVB. Das wäre ein ordentliches Ergebnis. Dann ist im Rückspiel alles möglich. Do it. Und dann soll es das auch erstmal gewesen sein für heute. Es tut mir ein bisschen leid, liebe BVB-Fans, dass ihr heute ein bisschen sehr kurz gekommen seid. Aber dieses Spiel gestern, das hat mich natürlich emotional dann auch ein bisschen mitgenommen. Morgen seid ihr dann mit Sicherheit, was die Sprechzeit angeht, deutlich in der Überzahl. In diesem Sinne, ich wünsche euch heute auch einen schönen Fußballabend, generell einen schönen Tag. Ich danke euch fürs Zuhören. Wir hören uns morgen. Ich hau mich raus. Reingehauen.